Herzlich willkommen zu einer Shorts-Podcast-Folge. Die machen wir immer dann, wenn es schnell gehen muss, wenn es um ein ganz wichtiges Thema geht. Mein Name ist Hannes Reuer und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Bei mir heute zu Gast Franz Sinnerbell. Er ist Wirtschaftsforscher beim WIFO. Und Franz, du warst ja schon bei mir im Podcast. Heute ist das zweite Mal. Und zu einem, würde ich sagen, ein Thema, das was ganz, ganz viele Menschen nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa bewegt.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es geht um Mercosur und das ist ein Thema, mit dem ich mich auch schon ziemlich lang beschäftige.
Es wird ja schon über 20 Jahre verhandelt, das Thema Mercosur. Hier schaut es aus. Es kommt tatsächlich, die Unterschrift ist de facto drunter. Hier hat gerade wieder das Europäische Parlament quasi irgendwie seine Gegenstimme dagegen, also quasi gemacht. Was heißt das jetzt? Ich glaube ja, dass das jetzt der Ball an der Politik liegt.
Ja, ich glaube, die grundsätzliche Weichenstellung ist jetzt da. Der Rat hat entschieden, das Mercosur-Abkommen, zumindest was die EU-Kompetenz betrifft, also die Kompetenz von der Kommission in Kraft zu setzen. Und natürlich gibt es noch politischen Widerstand und dafür sind dann die Gerichte zuständig.
Wir werden uns heute aber nicht so sehr um diese politische Entscheidung kümmern, sondern wirklich einmal aus Sicht der Wirtschaft draufzuschauen. Franz, warum brauchen wir überhaupt dieses Freihandelsabkommen?
Ja, das Freihandelsabkommen ist die Folge von Beschlüssen, die in der EU im Jahr 2014 getroffen worden sind. Damals war die große Finanzkrise und Wirtschaftskrise noch gar nicht ausgestanden. Und in der EU haben sich die Regierungschefs überlegt, was können wir machen, damit der Wohlstand in der EU nachhaltig zu einer prosperierenden Wirtschaft führt. Und die Kommission ist beauftragt worden, Freihandelsabkommen vorzubereiten, die am besten über die ganze Welt gestreut sind und das Abkommen mit Südamerika, mit den Ländern, die im Mercosur-Wirtschaftsraum ähnlich wie die EU schauen, dass dort die Wirtschaft prosperiert, war damals schon andiskutiert, es wurde schon verhandelt und mit diesem Wunsch, Freihandelsabkommen überhaupt ein stärkeres Gewicht zu geben, ist damals ein Impuls auch in die Mercosur-Verhandlungen gekommen. Es ist aber lange Zeit nur vor sich hingedümpelt.
Es hat doch einige Jahre gedauert. Wie gesagt, jetzt haben wir es. Aus Sicht eines Wirtschaftsforschers, ist es überhaupt gescheit, dass wir so Freihandelsabkommen abschließen?
Also es ist Konsens unter den Wirtschaftsforschern, dass mehr Freihandel für beide Partner in der Regel Vorteile bringt. Es ist auch Konsens unter den Wirtschaftsforschern und den Ökonominnen und Ökonomen, dass nicht alle Gruppen Vorteile haben, dass es auch Gruppen gibt, die Nachteile haben. Und die lange Diskussion bei Mercosur hat eben aufgedeckt, wo sind die Gruppen, die Vorteile haben und wo sind die Gruppen, die eher Nachteile haben.
Jetzt sage ich mal, für mich auch selber als Bauer, ich habe zwei Botschaften immer gehört. Zum einen, wir brauchen es wegen der deutschen Autoindustrie. Wir wollen jetzt quasi den südamerikanischen Markt mit Autos fluten. Und als direkt Betroffener, uns wird es halt jetzt quasi an den Kragen gehen, weil jetzt kommt das billige Rindfleisch zu uns. Ist dann am Ende so einfach? Geht es um die Auto und ums Rindfleisch? Oder ist es breiter gestreut? Wie siehst du das?
Ja, also das Abkommen mit den Mercosur-Ländern ist breiter. Es geht auch vor allem darum, dass unsere Unternehmen grundsätzlich besseren Zugang haben. Und ein Aspekt ist beispielsweise, wenn die Regierungen von Brasilien oder Argentinien eine große Beschaffung durchführen, sollen auch die europäischen Unternehmen zum Zug kommen. Also nicht nur die Autoindustrie, sondern auch Unternehmen im Dienstleistungsbereich. Also dieses sogenannte Procurement, die Beschaffung durch die öffentliche Hand, ist ein Teil von diesem Abkommen. Daher profitiert auch die österreichische Wirtschaft, nicht nur als Zulieferer der deutschen Autoindustrie, sondern auch in Bereichen, von denen wir das gar nicht vermuten würden. Das ist eine Besonderheit von diesem Mercosur-Abkommen. Eine zweite Besonderheit ist, dass in dem Abkommen schon darauf Bedacht genommen wird, dass die Länder in Südamerika auch Partner in internationalen Abkommen zum Schutz der Biodiversität sind, dass sie das Abkommen von Paris unterzeichnet haben, dass sie internationale Abkommen zum Schutz des Waldes unterzeichnet haben. Und da ist vorgesehen, dass die europäischen Länder mit den südamerikanischen Partnern in Komitees zur Sprache bringen, wenn den Europäern auffällt, dass diese Abkommen, von denen ich jetzt vorher geredet habe, nicht eingehalten werden. Also es geht schon mehr als um Autos und um Rindfleisch.
Jetzt gehen wir aber vielleicht wirklich direkt zu unserem Thema, zum Essen, zum Rindfleisch, zu den Agrargütern. Es war ja nicht nur so, dass Österreich einen großen Widerstand geleistet hat, sondern unter anderem Frankreich, ein großes Agrarland, Italien sehr lange. Man hat dann sogenannte Schutzklauseln noch eingeführt, quasi, dass diese Mengen, die was geliefert werden, dass das überwacht wird etc. Jetzt ist es natürlich so, wir produzieren in der EU rund 6,4 Millionen Tonnen Rindfleisch. 99.000 Tonnen werden zu diesem begünstigten Steuersatz von 7% quasi dann lieferbar sein. Das ist ungefähr 1,5% der Produktionsmenge der EU. Und dann gab es einen wieder Zölle in der Höhe von über 50%. Wie siehst du das jetzt, diese 99.000 Tonnen, diese 1,5%, haben die Kapazität, unsere Märkte zu steuern, sage ich mal, auch die Preise nach unten zu drücken? Wie kann man sowas berechnen?
Ja, also du sagst es schon, es gibt eine Quote, eine ganz genau definierte Menge, die wir aus Südamerika importieren werden. Nicht auf einem Schlag, sondern stufenweise über 10 Jahre wird diese Menge dann auf diese Grenze erhöht. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Wir reden von einem Freihandelsabkommen, aber im Bereich der Agrargüter kann man von Freihandel nicht reden, sondern es ist ein sehr begrenzter Marktzugang, den die Südamerikaner bekommen. Und daher ist auszuschließen, dass bei uns die Rinderwirtschaft oder ganze Agrargütersektoren vom Markt verschwinden, weil es nur eine relativ kleine Menge ist. Der Professor Alan Matthews, er ist ein Ire, er hat ganz genau ausgerechnet, was das für Störungen auf dem europäischen Rindermarkt auslösen kann. Und zwar deshalb, weil die Iren noch viel mehr als wir davon betroffen sind, wenn im Rindermarkt Probleme auftreten, denn die Rinderwirtschaft ist bei denen das Wichtigste in der Landwirtschaft überhaupt. Und sein Argument ist folgendes. Ja, es gibt jetzt einen verringerten Zollsatz. Das heißt, die Preise von Rindfleisch werden wahrscheinlich durch diese Zusatzmenge ein bisschen reduziert werden. Und er hat ausgerechnet in einer sehr nachvollziehbaren Weise, dass das dazu führen wird, dass etwa 1-2% die Preise niedriger sein dürften. Warum ist das so wenig? Naja, weil wenn man umrechnet, wie viel Menge das ist, kommt man auf den Betrag von circa so viel, wie in einem Hamburger drinnen ist, pro Europäer, pro Jahr. Das heißt, verglichen mit dem, was wir an Rindfleisch konsumieren, ist es nicht vernachlässigbar, aber es ist nicht so viel, dass man da wirklich erwarten könnte, dass es zu einer massiven Marktstörung kommt.
Jetzt sind natürlich, wenn man Märkte anschaut, die Situationen immer so, dass nur geringe Übermenge immer dazu führt, dass man Preise quasi drücken kann. Ja, also das sieht man sehr gut am Milchmarkt, am Schweinemarkt mit dem Schweinezyklus sozusagen. Wird es nicht da auch passieren, dass genau immer so viel Rindfleisch dann an Menge da ist, dass jetzt mal, wenn unsere Preise inbegriffen sind zu steigen, dass man dann sagt, okay, die schlösen ein bisschen mehr auf und die Preise fallen schon wieder.
Ja, man muss sich anschauen, welches Rindfleisch nach Europa exportiert wird. Interessanterweise ist es zu einem großen Teil sogenanntes Frozen Beef. Das ist tiefgekühltes Rindfleisch und es wird verwendet in Italien, um ganz spezielle Würste herzustellen. Und viele von den Produkten, die die Italiener herstellen, die werden erst wieder auf dem Weltmarkt exportiert. Das heißt, es kommt zwar nach Europa herein, wird aber dann möglicherweise in Europa gar nicht exportiert. Die andere Menge, die kommt, das ist das besonders hochwertige Rindfleisch und das macht auch ökonomisch Sinn. Wenn ich 90.000 Tonnen exportieren kann, welches Fleisch exportiere ich dann? Nicht das Gulaschfleisch, sondern das hochwertigste Rindfleisch. Und das ist das, was exportiert wird. Und wer konsumiert in Europa vor allem das hochwertige Rindfleisch? Das sind natürlich bei uns die wohlhabenden Leute und das sind die Touristen, die aus der ganzen Welt nach Europa kommen, weil die sich das leisten, wenn sie einmal auf Urlaub fahren. Das heißt, es ist nicht wirklich das Rindfleisch, das mit unserem Rindfleisch, das wir erzeugen, über das ganze breite Sortiment hinweg konkurriert. Und dann ist natürlich das Argument, okay, wenn nur ein bisschen reinkommt, dann kann ja das genau den Preis um 15% oder so sinken. Und da würde ich sagen, okay, der Professor Matthews hat das ausgerechnet, das haben andere Ökonomen abgeklopft und diese Rechnung hat schon Hand und Fuß. Das heißt, die Menge, die da kommt, hat einen Einfluss, aber der ist bei Weitem nicht so groß, wie viele befürchten.
Jetzt sind natürlich auch in Österreich extrem die Ängste geschürt worden und wie man jetzt sieht am Abstimmungsverhalten vom Europäischen Parlament, dürfte es auch in anderen EU-Ländern sehr große Ängste geben. Woher kommen dann trotzdem diese Ängste, wenn eigentlich die Wissenschaft, die Forschenden sagen, na, es ist nicht so schlimm und man eigentlich ja weiß, dass quasi positive Effekte durch so ein Freihandelsabkommen insgesamt entstehen?
Ja, warum glauben wir, dass solche positive Effekte entstehen? Weil wir die Wirtschaft beobachten und wir beobachten auch die österreichische Wirtschaft. Ich kann mich, weil ich sehr alt bin, gut erinnern, wie die Diskussion war, als die Entscheidung war, geht Österreich zur EU, ja oder nein? Und damals hat die österreichische Bevölkerung mit 2/3 die Entscheidung getroffen, ja, wir gehen da hinein. Und ich kann mich gut erinnern, wie die Sorgen und die Befürchtungen in der Landwirtschaft waren und auch in der Lebensmittelwirtschaft. Und diese Sorgen sind vorher auch artikuliert worden und sind diskutiert worden und sind von der Politik ernst genommen worden und daher sind Sicherheitsnetze eingeführt worden und deshalb hat auch die Agrarpolitik reagiert. Wir haben damals viel, viel mehr Agrargüter importiert, relativ zu dem, was wir heute importieren. Und zwar deshalb, weil es der österreichischen Landwirtschaft und der österreichischen Lebensmittelwirtschaft gelungen ist, diese Importüberschüsse fast in einen ausgeglichenen Agrarhandel umzudrehen. 2021 haben wir fast so viele Agrargüter exportiert aus Österreich, als wir importiert haben. Und ich habe mir eine solche Situation nie vorstellen können, weil wir ja mit Kaffee, mit Kakao, mit Südfrüchten konkurrieren. Aber dadurch, dass sich unsere Produzenten an diese neuen Gegebenheiten angepasst haben, ist es gelungen. Und daher glauben Ökonominnen und Ökonomen, ja, es ist schwierig, aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir es mit klugen Leuten zu tun haben, die von der Wirtschaft was verstehen und die auch die Vorteile eines Freihandelsabkommens nutzen können. Und da gibt's auch Vorteile für die Landwirtschaft. Natürlich nicht so für die Rinderbauern, für die sehe die Vorteile tatsächlich nicht, aber für Milchbauern schaut es schon anders aus. Für die Weinwirtschaft schaut es anders aus. Für die Milchbauern deshalb, weil wir ja auch Käse produzieren und da haben wir in Europa wirklich Wettbewerbsvorteile verglichen mit anderen Produzenten von Milchprodukten. Daher ist der Konsens unter den meisten Wirtschaftsforschern, es ist eine Win-Win-Situation. Die Südamerikaner werden Vorteile haben und wir als Europäer werden auch Vorteile haben.
Wenn man sich anschaut, gerade auch bei der Milch, wo wir rund 50% der produzierten Menge quasi exportieren, auch im Biosektor zum Beispiel, wo Deutschland ein ganz großer Abnehmer ist. Man sagt ja gern, da sind wir ein bisschen Exportweltmeister. Und ich glaube, das ist, wie du das richtig beschrieben hast, einfach ganz, ganz wichtig. Wenn wir nicht mehr exportieren könnten, Rindfleisch, Milch, dann hätte man wirklich große Probleme. Und vor allem auch bei weitem nicht mehr diese Wertschöpfung.
Genau, das ist das, was ich beobachte. Wir spezialisieren uns in Österreich auf Produkte, die wir besonders gut herstellen können. Im europäischen Maßstab ist es auch Rindfleisch. In vielen anderen Ländern geht die Rindfleischproduktion stark zurück. Wir produzieren relativ viel Rindfleisch, weil wir auch viel Milch produzieren. Warum? Weil wir viel Grünland haben. Das ist unser komparativer Vorteil. Und es gibt 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa und so viel Rindfleisch können wir gar nicht produzieren, um diesen Markt zu sättigen.
Jetzt geht es aber nicht nur um Rindfleisch, es geht auch ein bisschen um Zucker. Ich habe im Vorfeld zum Beispiel mit der Agrana, mit der Zuckerfabrik geredet, ich habe mit Rübenbauern geredet, die haben natürlich große Ängste, die sind ja insgesamt schon sehr unter Druck. Es gibt dieses Zuckerbashing, jeder sagt, Zucker ist schlecht, dann haben wir Zucker aus der Ukraine, hat ja jetzt schon zu einer Werksschließung auch der Agrana geführt und die haben natürlich auch diese Sorge, dass Rohrzucker jetzt verstärkt quasi den europäischen Markt fluten wird und dass es auch beim Zucker zu großen Marktverwerfungen kommen wird.
Naja, Rohrzucker kann man heute schon im Lebensmittelhandel kaufen. Das ist in jedem Einzelhandelsgeschäft, ist es im Sortiment drinnen. Ich glaube, von der Ebene wird wenig zusätzliche Konkurrenz kommen. Beim Zucker ist es ja so, dass wir auch viele Ersatzprodukte haben, beispielsweise die aus Maisstärke hergestellten Süßungsmittel, wo möglicherweise eine Marktstörung zustande kommen kann. Das ist am Ethanolmarkt, weil da die Südamerikaner Quoten bekommen haben. Und das hängt aber dann sehr stark von der europäischen Klimapolitik ab, inwieweit es wirklich unsere Zuckerhersteller hart oder weniger hart trifft. Da ist nur ein interessanter Punkt. Ich kann mich gut erinnern, vor 10 Jahren war ich auf einer Konferenz, wo Südamerikaner vorgestellt haben, dass sie erste groß angelegte Versuche gemacht haben, um Flugzeuge mit Ethanol zu betreiben, also einem nachwachsenden Rohstoff. Und diese Technologie ist damals von den Brasilianern wirklich gepusht worden und ist aber dann von der Ölindustrie wieder unterlaufen worden, in dem Sinn, dass eben, das sieht man ja in Amerika, sehr viele Ölressourcen verfügbar gemacht worden sind. Der Ölpreis durch die Öffnung von neuen Lagerstätten gedämpft wird und daher dieser nachwachsende Rohstoff in diesem Marktsegment keine Chance hat. Also ich glaube schon, dass die Klimapolitik da einen Hebel hat und die Verwerfung durch die zusätzlichen Quoten für Ethanol nicht dazu führen werden, dass bei uns das letzte Werk, das Zucker herstellt, schließen wird müssen.
Die Welt ist ja generell in Umbruch. Das österreichische Bundesheer hat diese Woche einen Bericht veröffentlicht, den neuen Sicherheitsbericht 2026. Große Überschrift, das Ende der Ordnung, wo das erste Mal darüber berichtet wird, die USA als Partner vielleicht sogar als Gefahr. Das habe ich sehr spannend gefunden. Trump signalisiert uns jede Woche irgendwelche Strafzölle, gerade zuletzt Frankreich auf Champagner und ganz früh dann da wieder nicht. Wie geht es einem da als Wirtschaftsforscher, wo man eigentlich weiß, Märkte brauchen vor allem eins, Stabilität. Und das Schlimmste, was man am Markt anschauen kann, ist eigentlich Unsicherheit, weil da werden wir nervös.
Ja, also diese Themen sind bei mir auch am Radar und da weiß ich, wie schwierig die Situation vor 100 Jahren war. Das muss man sich vorstellen. Die Bevölkerung von Österreich ist damals überwiegend von Ungarn, von Gebieten, die heute Ukraine sind und Polen sind, versorgt worden. Wien hatte 2 Millionen Einwohner und die Bevölkerung ist nicht aus Tirol, aus Vorarlberg, aus der Steiermark versorgt worden, sondern von Osteuropa. Und in diesen jetzt 100 Jahren, 110 Jahren hat die österreichische Agrarpolitik Folgendes gemacht. Sie hat die Landwirtschaft im Inland produktiv gemacht. Sie hat die Landwirtschaft ausgerichtet auf den Weltmarkt. Sie hat die Landwirtschaft wettbewerbsfähig gemacht. Das hat natürlich nicht die Politik gemacht. Die Politik hat das unterstützt, weil es sind ja die Bauern, die wettbewerbsfähig sind. Aber unter dem Gesichtspunkt, glaube ich, ist die Versorgungssicherheit, was die Bevölkerung betrifft, heute viel, viel besser als vor 100 Jahren. Sie ist auch viel, viel besser wie nach dem Zweiten Weltkrieg, weil wir einen leistungsfähigen und wettbewerbsfähigen Agrarsektor haben. Das ist anders in Österreich als beispielsweise in Norwegen oder in der Schweiz. In diesen beiden Ländern ist der Agrarsektor abgeschottet vom Rest der Wirtschaft, vom Rest der großen Märkte und daher sind diese Agrarsektoren nicht so lebenskräftig wie der österreichische Agrarsektor. Natürlich, wir stellen mehr Rindfleisch her und mehr Milch her, als die österreichischen Verbraucherinnen und Verbraucher konsumieren, aber ich glaube, es fällt der Produktion nicht schwer, die Ressourcen ein bisschen umzulenken, sodass wir unsere Bevölkerung wirklich gut ernähren können in einem Krisenszenario, das ich mir nicht ausmalen möchte. Aber verglichen mit den Situationen, wo Österreich schon war, sind wir heute viel besser, um unsere Bevölkerung zu ernähren. Natürlich brauchen wir Traktoren, wir brauchen Energie, um Agrargüter herzustellen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Handelspartner gut behandeln und da ist das Modell der Europäer, glaube ich, ein besseres, dass wir mit denen auf Augenhöhe verhandeln, dort ein bisschen nachgeben und woanders Vorteile bekommen. Und das Modell, das wir in Amerika sehen, ist keins, von dem ich hoffe, dass wir in Europa jemals verfolgen werden.
Wenn man sich Mercosur jetzt anschaut, liegt es ja natürlich auch ganz stark an den Konsumentinnen, an den Konsumenten. Wo kaufen wir dann auch tatsächlich ein? Weil das eine verhandelt die Politik, das andere ist, was kaufen wir? Der kanadische Premierminister hat vorige Woche in Davos gesagt, hat ja eine Brandrede gehalten zum Thema, quasi, dass sie die mittleren Mächte wie Kanada, Europa stärker positionieren sollten, auch wirtschaftlich, und hat jetzt gerade aufgerufen in Kanada, hat sie an die Bevölkerung gewandt und hat gesagt, kaufen wir doch kanadische Produkte, ja, und nicht Produkte aus der USA. Das habe ich sehr stark gefunden, ja, weil Kanada ist ja jetzt auch nicht irgendwas, ja. Und wir als Landschaft Leben vertreten ja auch ganz stark diese Linie. Also ich bin ja generell für offene Märkte, weil warum sollte man nicht einmal Avocado kaufen, Bananen essen wir gern, Kaffee, Kakao, wäre ja undenkbar aus dem Alltag, diese Dinge zu bringen. Aber ich kann trotzdem als Konsumentin, als Konsument bewusst einkaufen. Das heißt, ich muss ja nicht unbedingt zum Rindfleisch aus Argentinien, aus Brasilien greifen. Da braucht es aber dann, und das ist halt unsere Forderung, eine Herkunftskennzeichnung auch in der Gastronomie, was die Wirtschaft aber mit allen Mitteln verhindert. Wie siehst du das und vor allem auch, warum verhindert oder warum will die Wirtschaft nicht, dass wir Menschen erkennen, was wir auf unsere Teller haben?
Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Generell ist es so, dass der Konsument ja fordern kann. Ich möchte gern wissen, wo dieses Produkt her ist. Ich möchte wissen, wo der Rohstoff her ist. Und es gibt ja viele Wirte, viele Restaurants, wo auf der Speisekarte genau draufsteht, wer die Lieferanten sind, sogar mit der Webpage, damit man sich dann selber am Hofladen das Stück Rindfleisch und so weiter kaufen kann. Andere machen das nicht. Die sind in einem anderen Marktsegment. Und das Argument, das ich dort höre, ist, ja, ich habe einen Lieferanten, der mir immer die Eier liefert und einen Lieferanten, der mir das Rindfleisch liefert, aber der ist nicht immer in der Lage, das zu liefern, was ich brauche. Und dann muss ich mir einen anderen Lieferanten suchen. Und wenn ich das mache, muss ich die Speisekarten ändern, weil das eben ein kleiner Bauer ist, der nicht das Fleisch liefern kann, wenn da zwei Hochzeiten hintereinander sind und das Brautpaar unbedingt Beef Tartar haben möchte. Ja, das sind die Argumente, die man im Handel hört und die für mich auch plausibel sind. Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung ist daher auch mit Kosten verbunden und letztlich tragt es dann der Konsument, weil irgendwer muss ja dann die Speisekarte ändern, wenn ein anderer Lieferant kommt. Das heißt, die Transparenz ist an sich gut, aber wir müssen auch wissen, dass das mit Kosten verbunden ist und deshalb ist es ja ein Thema, das auf der politischen Ebene diskutiert wird. Ich selber möchte mich da gar nicht so einmischen. Die einen sollen das tun, die anderen sollen das tun. Ich selber weiß aber, dass ich lieber dorthin essen gehe, wo ich weiß, wo das herkommt, was am Teller ist.
Ein wichtiges Thema, was ich auch noch ansprechen möchte, weil es auch gerade aktuell ist, die Regierung hat uns gerade quasi gesagt, sie spart jetzt 4,9% Mehrwertsteuer bei Grundnahrungsmitteln ein. Habt ihr das im Vorfeld berechnet für die Regierung, was das für einen Effekt hat? Ist das jetzt quasi die ganz große Entlastung für uns, damit dass die Lebensmittel quasi billiger werden, wo wir aber eigentlich wissen, dass ja großteils die Energiepreise die Treiber waren, der Dienstleistungssektor durch die hohen Löhne. Wie siehst du das als Wirtschaftsforscher, dass die Regierung jetzt das gemacht hat?
Naja, ich selber habe da keine Berechnungen gemacht. Ich verlasse mich da auf die Aussagen von meinem Kollegen Josef Baumgartner. Und der hat das natürlich im Blick. Und so wie du sagst, die Effekte sind überschaubar. Aber es ist schon klar, wenn für eine große Menge von Lebensmitteln die Mehrwertsteuer deutlich reduziert wird, spüren wir das auch im Einkauf. Ich selber habe mich mit dem Thema aus einem anderen Blickwinkel beschäftigt, nämlich aus dem Blickwinkel, wie teuer sollten Lebensmittel sein, weil wir wissen ja, dass bei bestimmten Lebensmitteln für die Menschen, aber auch für die Umwelt Kosten entstehen. Und da gibt es relativ genaue Untersuchungen, wo zwei Dinge empfohlen werden. Die eine Empfehlung ist, auf der einen Seite Lebensmittel teurer zu machen, also auf 20% zu erhöhen und auf der anderen Seite Lebensmittel billiger zu machen. Entweder auf die Mehrwertsteuer ganz zu verzichten oder deutlich zu verbilligen. Und so wie ich die Pläne jetzt kenne, ist es so, dass vorgesehen ist, dass Obst und Gemüse verbilligt werden und es geht genau in die Richtung, die empfohlen wird, weil das Güter sind, von denen die Menschen eigentlich mehr kaufen und auch mehr verzehren sollten.
Das bedeutet, du sagst einmal einen Schritt in die richtige Richtung, aber es wird sich natürlich auch erst herausstellen, wie die Effekte dann tatsächlich sind, vor allem ob diese Transparenzdatenbank, die was ja gleichzeitig geschaffen werden soll, um das auch quasi beobachten zu können, ob das dann wirklich auch greift, weil ich stelle mir es halt sehr schwierig vor, am Anfang die Effekte werden da sein, aber irgendwann werden Produkte wieder von der Produktion her teurer, von der Beschaffung her teurer und wie das dann nach einem Jahr ausschaut, kann man gerade sehr schwer vorstellen.
Genau, das sind die Argumente, warum man da nicht jubelnd in Freudentränen ausbricht, weil wir wissen, es ist ein kleines Segment vom Warenkorb insgesamt und gerade bei Saisonprodukten ist es sehr schwer zu messen, was ist jetzt der Effekt der Mehrwertsteuerverringerung und was ist der Effekt, weil das Wetter besonders gut war oder besonders schlecht war.
Hm. Franz, danke, dass wir dahin kurz abgebogen sind. Zum Schluss, wichtige Frage noch. Wir haben natürlich ganz viele Rinderbauern auch geschrieben, eine Sorgen. Was würdest du jetzt an sehr besorgten Rinderbauern sagen? Soll er noch investieren in eine Stiermast, in eine Ochsenmast, Kalbinnenmast, wie auch immer? Gibt es da dann trotz Mercosur Zukunft?
Ja, genau diese Frage habe ich voriges Jahr diskutiert. Bei einem Klassentreffen habe ich einen Rinderbauer getroffen und der war wirklich verängstigt, der gefürchtet hat, dass seine Existenz vernichtet wird, wenn dieses Abkommen kommt. Und ich habe ihm damals gesagt, ich verstehe die Sorge, die Angst verstehe ich nicht, weil es ist nicht existenziell, was da an Mengen nach Europa kommen wird. Jetzt wissen wir genau, dass die damals schon geplanten Mengen, auch die sind, die im Abkommen dann, das unterzeichnet worden ist, die entscheidenden Mengen sind. Und meine Botschaft ist, es ist gut, vorbereitet zu sein, dass möglicherweise die Pläne, die man gehabt hat, nicht in dem vollen Umfang eintreten. Wenn jemand investiert hat, dann wäre es ein großer Fehler zu sagen, diese Investition ist für die Wurst. Es lohnt sich nicht mehr. Es ist ganz wichtig, dass die Investition so lange ausgenutzt wird, bis der Kapitaldienst wirklich bedient worden ist und bis auch ein Einkommen erzielt worden ist. Wenn jemand heute überzeugt ist, dass er gern Rinderbauer ist und dass er glaubt, in dem Segment eine Zukunft zu haben, dann glaube ich nicht, dass das Mercosur-Abkommen ihm da im Wege stehen wird.
Lieber Franz, ich sage danke für dieses doch sehr interessante Gespräch mit dir. Für mich auch immer wieder total spannend, wenn man dann hören kann, wie du das siehst, wann du das alles berechnest und dir das ganz genau anschaust. Ich möchte mich bei euch bedanken, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart. Ich möchte aber vielleicht auch mit meinen ganz persönlichen Gedanken schließen. Ich glaube auch, dass es nicht existenzbedrohend ist, Mercosur. Ich glaube auch, dass hoffentlich der Wirtschaft insgesamt hilft. Je mehr Handel, dass Völker miteinander betreiben, umso weniger haben wir Kriegsgefahr. Das weiß man auch. Das sieht man, glaube ich, auch gerade aktuell auf dieser Welt. Gescheiter ist, wir betreiben einen Handel miteinander, als wir schlagen uns die Köpfe ein. Aber zum anderen glaube ich trotzdem, dass wir aufpassen müssen, dass uns trotzdem nicht dort oder da sozusagen zu sehr die Preise drückt. Da gibt es ja anscheinend dann diese Überwachungskommission, für das gibt es ja diese Schutzklauseln. Und dann glaube ich, müssen wir halt im Land trotzdem bei uns noch mal ein paar Hausaufgaben machen, nämlich, das ist meine persönliche Meinung, die Herkunftskennzeichnung, dass ich halt uns auch wirklich die Möglichkeit gibt, als Konsumentinnen und Konsumenten eine freie Entscheidung zu treffen. Ich war, mit dem möchte ich schließen, letztens in Schladming essen, in einem Lokal, ein sehr gutes Lokal, und der Wirt erzählt mir dann, er hat ausnahmslos australisches Rindfleisch und neuseeländisches Rindfleisch, weil das österreichische kriegt er nicht. Ich weiß aber von unseren Schlachthöfen, ja, dass wir halt nach Italien, nach Frankreich und überall hin exportieren müssen, weil wir sie in Österreich nicht absetzen. Und dieses Spielchen, ja, was wir da so uns gegenseitig halt anlügen, immer wieder, das habe ich echt schon satt, ja. Und ich finde das einfach so schade, dass das halt immer wieder funktioniert. Und ich habe das Gespräch auch dann, er hat das auf einem anderen Tisch auch so erzählt. Und es waren zwei ältere Ehepaare und die haben die Geschichte auch wirklich geglaubt, ja. Und so funktioniert es halt dann. Und darum glaube ich, muss man da, bin ich der Meinung, auch vom Gesetzgeber aktiv werden. Und das ist nochmal so mein ganz persönliches Schlusswort dafür. Und ich hoffe, lieber Franz, wenn es wieder mal notwendig ist, dass man wieder mich, dass ich mich wieder melden darf bei dir für ein Gespräch, und danke dir für diesen Podcast.
Ja, danke für die Einladung, und ich hoffe, dass die österreichischen Bauern jetzt das Allerbeste aus dem machen, nämlich zu schauen, wo sind die Lücken, wo sind die Möglichkeiten, das zu machen, was die Bauern vor 25 Jahren gemacht haben, wie plötzlich der große gemeinsame Markt da war, und heute sehen wir, dass das gut gelungen ist.
Danke.